Letztlich hatte ich ein paar Gespräche mit einem Insider aus dem Tesla-Umfeld. Nein, er ist nicht bei Tesla beschäftigt, kennt aber Hinz und Kunz und ist vernetzt wie selten jemand. Und da habe ich mich mit ihm ausgetauscht und habe so meine eigenen Vorstellungen von der Zukunft des Tesla Model S, ja, ein bisschen vertieft und ein bisschen drüber nachgedacht. Sehr lange kann man da sich keine Gedanken drüber machen, aber doch wenigstens mal so bis ins nächste Jahr. Und diese Sachen möchte ich jetzt mit Ihnen teilen und möchte hier mal ein paar Gerüchte streuen. Ja, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wenn es um Tesla geht, wird so ziemlich alles verschwiegen, bloß keine schlechten Nachrichten. Ja, die kommen sofort und zwar noch verstärkt. Es gibt von Elon Musk eine Aussage, die ist schon viele, viele Jahre her. Da hat er gesagt, nein, vom Tesla Model S wird es keine Version 2 geben, sondern es wird ein stetiger Verbesserungsprozess, ein evolutionärer Prozess zum langstreckentauglichsten Elektroauto werden. Tja, das glaube ich ihm mittlerweile, auch wenn er so seine Gedankensprünge hin und wieder hat. Ich glaube nicht, dass er versuchen wird, per Obsoleszenz, wie es so alle anderen Autohersteller machen, seine Fahrzeuge irgendwann kaputt gehen zu lassen, weil das für einen Automobilhersteller, der erst kurz auf dem Markt ist, wäre das fatal. Aktuell fährt ja ein Herr hier in Deutschland rum mit 900.000 Kilometern auf der Uhr, mit einem Tesla von 2013. Und meines Wissens hat er am Anfang Drive Units getauscht bekommen, also die Motoren, alles auf Garantie. Und einmal vor 100.000 Kilometern, glaube ich, den Akku. Ungefähr oder um 100.000 Kilometer den Akku. Legen Sie mich da nicht so komplett fest. Aber die anderen 800.000 Kilometern meines Wissens ist er auf einem Akku gefahren, was eine herausragende Zahl ist. Und von der Theorie, wie weit man mit diesem Akku dann kommt, bis er nur 80% Kapazität hat, noch ganz schön weit weg ist. Ne? Er sollte also noch mal so viel fahren können. Auslegungsweise hat man jetzt vom Tesla Model 3 gehört, dass man den Antrieb auf 1 Million Meilen ausgelegt hat, also auf 1,6 Millionen Kilometer. Und das ist im Vergleich zu den deutschen Automobilherstellern, wo also dann Turbolader, Zylinderköpfe, Auspuffe, Katalysatoren, ja, und ich weiß nicht, was noch alles dann so langsam fällig wird, ist es also eine Zahl, die einen erschrecken kann, weil das im Prinzip das Ende der Obsoleszenz beim Automobil bedeuten würde und dass wir Automobile viel, viel länger fahren sehen, als wir das bislang gewohnt sind. Und da sagt auch einer, das ist auch der Grund darum, warum Tesla so eine zeitlose, elegante Form hat, die man bei zum Beispiel Jaguar wiederfindet, aber auch Aston Martin wiederfindet. Diese aerodynamisch hervorragende Form eines Grand Tourisme. Tja. Was ist seit 2012 mit diesem Tesla Model S denn nun passiert? Man hat gesehen, ganz am Anfang der Kühlergrill, der ist nach ein paar Jahren dann, ich glaube 2016, ne, ist er dann gefallen. Das war eine Reminiszenz an die alten Verbrenner, die dort vorne ihren großen schwarzen Kühlergrill und dann später chromverzierten Kühlergrill hatten. Momentan schaut es ja aus, wenn man sich so ein, was ist das, Volkswagen Touareg anschaue, hat vorne Noten drauf mal, also sind die Chromstriche da. Ne? Früher gab es einen Notenlinien-Opel, so hieß der im Volksmund. Ja, das waren die äußere Änderung und der Rest an den Änderungen, so mit Heckleuchten, war sehr dezent, sehr wenig, was da passiert ist. Es ging hauptsächlich vorne um diesen großen Kühlergrill, der sich jetzt auf einen Mustache-Grill, also Schnurrbartgrill, da sieht man jetzt so einen schwarzen Keil da drin, reduziert hat. Unterm Blech hat sich eine Menge getan und zwar gab es zunächst den großen ersten Motor und ich habe mal über die Tesla-Motore schon ein gesondertes Video gedreht, das dann mit zusätzlicher Elektronik, mit zusätzlichen Invertern aufgeblasen wurde auf höhere Leistungen. Das waren die P-Modelle und dann gab es noch P-Plus-Modelle, da hat man noch ein extra hartes Fahrwerk eingebaut. Ja, wer es braucht, Shell macht es nicht. Und dann hat man den Wagen um einen Frontmotor ergänzt und dabei vorne den Fronttrunk verkleinert, damit der Motor da reinging. Und das war nun ein kleinerer Asynchronmotor, den man jetzt nicht so aufladen kann wie den hinteren Motor. Und dann dauert es nicht lange. Mit dem Auftreten des neuen Moustache-Grills hat man dann diesen kleineren Frontmotor, hat man dann nach hinten gesetzt und hat damit den nicht aufgeladenen, also nicht elektronisch aufgeladenen großen Heckmotor ersetzt. Und genau so einen Wagen fahre ich jetzt mit meinem Tesla Model S 100D. Der hat vorne und hinten diesen kleinen, neueren Asynchronmotor, das heißt ohne seltene Erden, ohne Permanentmagnete und ganz normale Induktionsmotor, den der Tesla 1800 Tobak entwickelt hat. So. Dann kam das Tesla Model 3 raus und mit dem Tesla Model 3 der neue permanent erregte, synchron, gepulste Synchronmotor mit höherem Reluktanzanteil. Da habe ich hier mal ein Video zugedreht, ER2. Und dieser Motor war also, oder ist beim Model 3 an der Hinterachse und vorne gab es keinen Motor. So, das war der erste, der da rauskam in USA. Es gibt meines Wissens mindestens zwei solche USA-Modelle, die in Deutschland oder sagen wir mal in deutschsprachigen Mitteleuropa fahren. Und der hat nun einen besseren Wirkungsgrad. Und als dann das Model 3 zu uns kam, kam es zuerst in den teuren Varianten mit dem Frontmotor mit. Und da wieder dieser kleinere Asynchronmotor von Tesla Model S drin, hat man also hier, bis auf Anbauteile, Gehäuse und so, hat man den also hier recycelt, völlig zu Recht, spart Aufwand. Und nun hat man also im Model 3 vorne einen Asynchronmotor und hinten einen Reluktanzmotor. Warum hat man vorne nicht auch einen Reluktanzmotor eingebaut? Nun, das hat den Grund da drin, die Permanentmagnete reagieren mit der Reluktanz auf das Weicheisen des Läufers. Und wenn man den Wagen auf die Bühne fährt und hinten an den Rädern dreht, machen Sie mal, wenn Sie Winterreifen dann drauf machen, dann merken Sie, wie der ruckt. Und zwar, wenn die Permanentmagnete auf das Weicheisen greifen, wenn die Reluktanz greift. Dann bedeutet das, man kann den Wagen nicht einfach so rollen lassen, denn es gibt Widerstand, dieses Rucken. Das heißt, der Motor muss im angetriebenen Zustand bewegt werden. Und nun hat man also hinten diesen Reluktanzmotor und jetzt vorne, wenn man einen zweiten reinmachen würde, müsste man den immer mitlaufen haben. Es gibt aber Zustände, da möchte man oder sollte man nur mit einem Motor fahren, weil das energetisch günstiger ist. Und drum hat man vorne also dann einen Asynchronmotor drin, der einfach so durchdreht, wenn keine Magnetfeld oder kein Strom eingelegt ist, um Elektromagnetfeld zu erzeugen, hat man hier einen Reluktanzmotor, der ruckt und immer läuft. Und einen, der zusätzlich läuft. So. Allerdings weiß man, seit die Dual-Motor-Modelle beim Model S rauskamen, dass ja, es Zustände gibt, wo der vordere Motor eine höhere Leistung fahren sollte als der hintere Motor. Hat was mit Widerständen und Verlusten zu tun. Im Detail muss ich mich darum noch mal kümmern. Jedenfalls wird der vordere Motor weitaus oder setzt der vordere Motor beim normalen Fahrbetrieb weitaus mehr Energie um als der hintere. Das sollte beim Model 3 Allrad auch so sein und das dürfte hauptsächlich der Grund dafür sein, auch das etwas höhere Gewicht, aber hauptsächlich der Grund dafür sein, dass das Allradmodell beim Model 3 etwas mehr Strom verbraucht als nur das Model 3 mit Hinterradantrieb, weil der etwas schlechtere Wirkungsgrad des Asynchronmotors von der Vorderachse hier den Wagen runterzieht. Nun kommt das Model S. Ich weiß nicht, ob die ersten schon in Deutschland ausgeliefert wurden. Ich glaube nicht. Uwe, glaube ich, hat so einen bestellt mit Reluktanzmotor aus dem Model 3 hier. Das heißt, Model S kriegt jetzt auch das Upgrade auf diesen Reluktanzmotor. Und den Reluktanzmotor setzt man ja nicht nach hinten, nach vorne, um eben den Motor, der den höchsten Energieumsatz hat, möglichst effektiv zu haben. Das macht das Model S jetzt vom Energieumsatz ja sinnvoller als das Model 3. Zusätzlich hat man damit die Chance, hinten den alten, elektronisch hoch aufgeladenen Motor für die Performance Ludicrous Modelle weiterhin zu haben. Das heißt, erste Generation Motor mit dritte Generation Motor vorne. Wenn man es genau nimmt, der erste Roadster war 1, der Hinterradmotor im Model S war 2, die kleinen Asynchronmotoren waren 3 und jetzt Reluktanzanteil, Pulster, Synchronmotor als 4. So, das heißt, jetzt hat man also hier neueste mit einer ziemlich alten Generation in diesen Performance Ludicrous Modellen drin. So, also das sollte jetzt einen deutlichen Vorteil an dieser Stelle geben. Hätte man nun im Model 3 diesen Reluktanzmotor auch nach vorne gesetzt und den Asynchronmotor nach hinten, dann hätte man zwei Varianten bauen müssen. Den billigen mit dem Reluktanzmotor hinten, damit er tolle Verbräuche hat. Und eine zweite Variante, wo hinten ein Asynchronmotor läuft mit dem Reluktanzmotor. So viel Geld hat man sich bei Tesla im Prinzip nicht gegönnt, um in einem Standard hier zwei Varianten zu fahren. Da macht es vollkommen Sinn, dass man da diese Vorteile daraus ein bisschen zurücknimmt. Wer wirklich Verbrauch sparen will, der wird nicht rennen, der wird diese High Performance nicht brauchen und drum ist der Reluktanzmotor hinten. Ein Tod musste sterben. So, und da das Tesla Model S mittlerweile ausschließlich als Allrad kommt, sitzt der Reluktanzmotor nun vorne an der besten Stelle, wo er hin soll, wo er hin müsste. Natürlich gibt es Fahrsituationen, wo der Hinterradmotor deutlich mehr Leistung bringen muss als der Vorderradmotor. Zum Beispiel beim vollen Beschleunigen. Dynamische Achslastverteilung auf die Hinterachse. Und jetzt, wenn du vorne die volle Leistung gibst, dreht er durch. Ne? Also da hat der Hinterradmotor oder Hinterachsmotor da deutlich mehr zu bringen. Hier zeige ich Ihnen jetzt mal so ein bisschen die Daten von den beiden Modellen. Und zwar einmal den CW-Wert. Der ist rein allein formgebunden. Der ist völlig unabhängig von der Größe. Er sagt, wie windschlüpfrig die Form ist. Da wollte man mit dem Model 3 auf 0,21 kommen. Man hofft auf 0,20 in der ganzen Diskussion im Internet. Geworden sind es aber wohl 0,23. Und das Model S ist da ein Ticken schlechter mit 0,24. Allerdings ist das Tesla Model S in der Fläche, in der Stirnfläche. Stellen Sie den Wagen hin, bestrahlen Sie mit parallelem Licht auf die Garagenrückwand, zeichnen Sie die Fläche nach, messen Sie sie aus, dann kommen Sie auf die sogenannte Querschnittsfläche, die größte Fläche, wenn man einen Querschnitt durch das Auto, nicht einen Querschnitt, irgendeinen Schnitt, alle addierten Schnitte aufeinander an die Wand projiziert. Da liegt man bei 2,34 Quadratmeter und das Model 3 bringt dort nur 2,28 Quadratmeter. Das ist nämlich schmäler, dafür ist es ein Ticken höher. Und jetzt muss man für den Luftwiderstand diese beiden Werte miteinander multiplizieren. Nennt sich dann international CDA, Drag Coefficient Area. Und das Model S hat hier nur 0,562 und das Model 3 0,524. Das ist ein Minus von 6,6%. Um das sollte nun das Tesla Model 3 weniger verbrauchen als das Tesla Model S in Bezug auf den Luftwiderstand. Das habe ich auf der Autobahn dann mal probiert und dann gibt es zwei Videos von mir, wie ich mit Spitze 235 und Durchschnitt, Achtung, Durchschnitt 222 von München nach Augsburg knalle, habe ich mir extra dazu früh morgens Sonntag, wenn keiner unterwegs ist, genommen und nach 100 Kilometern ist dann das Model 3 auch leer. Das Model S schafft 129 Kilometer, also dann ist nun wirklich Ende. Und da hatte ich mit dem Model 3 einen Minderverbrauch von 11% gegenüber dem Model S. So, das ist etwas mehr als diese 6,6%. Und ganz klar, wir haben A, das geringere Gewicht, was auf die Reifen drückt und damit Rollwiderstand der Reifen bringt. Wir haben aber auch andere Elektronik innen drin. Wir haben den Reluktanzmotor, oder zumindest mein Model 3 hat hinten einen Reluktanzmotor und mein Model S hat nur zwei Asynchronmotoren. Also ich habe auch im Model 3 vorne einen Motor drin. Ich habe also den Dual-Motor, aber nicht Performance. Und ich habe den Dual-Motor im Model S, nicht Performance. Also insofern sind beide vergleichbar. Beide auf 19 Zoll Reifen. Felgen sehen mit den Speichen halbwegs vergleichbar aus. Beim Model 3 sind sie 1 Zentimeter schmäler. Ist in der Fläche des Luftwiderstands allerdings dann schon enthalten. Die Walkarbeit an den Reifen dürfte halbwegs ähnlich sein. Das sollte nur der Gewichtsunterschied von 1850 Kilo beim Model 3 zu 2235 meines Model S sein. Und ich habe mein Model S auf der Waage. Model 3 fehlt noch, ob diese 1850 tatsächlich stimmt. So, jetzt kommt also das Tesla Model S mit dem Reluktanzmotor vorne. Da sollte noch was gehen. Aber ob diese 10-14%, die von Tesla genannt wurden und die man in den ersten WPA-Verbräuchen nun sieht, ob die in der Realität tatsächlich erfahrbar sind. Also ich glaube, dass die sehr sparsamen Fahrer das erreichen können. Ja, glaube ich, weil dann vorwiegend sie mit dem Frontmotor, mit dem niederen Verbrauch fahren. Aber der Normalfahrer, der mit Autopilot und 150 durch die Gegend fährt, ich glaube, der schafft das nicht. Denn dazu ist dieser Unterschied zwischen dem Model S und dem Model 3 bei mir mit minus 6,6%. Und davon bleiben dann 4% für oder 4,4% für ja, den Reluktanzmotor und die innere bessere Elektronik bleibt da übrig. Und das sind nur 4,4% und nicht 10-14%, was hier Tesla gesagt hat. Also ich glaube im Realbetrieb nicht an einen dermaßen großen Vorteil. Tja, was noch? Die Änderungen bei Tesla finden nicht wie bei den großen deutschen Automobilherstellern in den Werksferien statt, wo die Bänder angehalten werden, dann wird alles geändert und nach den Werksferien läuft es wieder an und jetzt kriegen die 1000 Änderungen, kleine und mittlere und große, in das neue Jahr hinein, sondern das soll permanent bei Tesla passieren, wie man das so munkeln hört. Und die Kritiker sagen, kein Auto ist wie das andere und macht wahnsinnig viel Arbeit bei der Wartung. Nun, ich muss so gut wie nicht zur Wartung, keine Inspektion, nichts, keine Austauschteile, keine Ölfilter, kein nichts. Also Änderungen an dieser Stelle minimal. Es laufen also jetzt Teslas, bekannt, sehen Sie von außen keinen Unterschied, mit bekannter Karosserie, aber neuem Reluktanzmotor vom Band. Und dazu gibt es jetzt auch noch das verbesserte Fahrwerk, das verbesserte Luftfahrwerk. Das ist jetzt nicht komplett neu, ja doch, aber das alte Fahrwerk, das alte Luftfahrwerk, was der Tesla hatte, war von, das allererste war von Conti und das wurde, oder solche ähnlichen Komponenten wurden woanders auch eingebaut und da konnte man die programmieren und einstellen. Weichmittelhart, Sport und so, ich kenne das von Mercedes mit dem adaptiven Fahrwerk, das ist allerdings dort nicht von Conti. Und allerdings ist mir das bei Mercedes auch ausgefallen und musste teuer repariert werden, keine Sorge. Da konnte man also von weich auf Sport, auf Supersport stellen. Und für Sport und Supersport gab es überhaupt keine Notwendigkeit. Dafür war der Motor einfach nicht stark genug. Und das ist also jetzt beim neuen Tesla Fahrwerk tatsächlich machbar. Man kann es einstellen. Ich stelle mir das so ähnlich vor. Ich habe es noch nicht gesehen, wie beim bei der Lenkung, die man also komfortabel, Standard und Sport einstellen kann, ist relativ hart. Und so kann ich mir das vorstellen, wird dann das Fahrwerk Komfort, Normal, Sport zum Einstellen sein. Ja. Ob das Komfort komfortabler sein wird als das normale, als das jetzige Fahrwerk, ich hoffe es. Das werde ich mir dann irgendwann mal zu Gemüte führen, um wie viel weicher das sein wird. Angedeutet wurde auch schon mal und auch mal gezeigt eine Studie für den Innenraum des Tesla Model S, das sich auch dann irgendwann mal verbessern wird oder verändern wird. Wäre aus meiner Sicht dringend notwendig, weil die Heizung, nicht die Lüftung, Lüftung ist gut, weil die Heizung ihre Probleme hat. Und zwar, wenn man also mehr als anderthalb Stunden fährt im Winter, dann auf einmal warp lässt die Heizleistung nach. Das sind die anderen, das muss so sein, damit man nicht ermüdet und so, völlig Käse. Ich halte das dafür, dass die Temperatursensoren irgendwo auf eine Karosserie geschraubt werden. Und diese Karosserie erwärmt sich nur langsam. Und dann sagt ihr, oh, ist schon warm, muss ich nicht mehr so viel geben. Wenn man dann auf manuell stellt, dann kriegst du die Temperatur wieder ins Auto rein. Aber ich möchte bitte meine Automatik-Temperatur, die ich da eingestellt habe, möchte ich bitte nicht verändern. So, also da muss man schauen, dass da was Besseres, was Neues kommt. Das vermute ich auch, dass es kommt mit dem neuen Design. Da kommt nämlich dann die Lüftung vom Model 3. Und das ist das Beste, was ich je gehabt habe. Die Lüftung auf dem Bildschirm mit zwei Fingern. Nach oben, nach unten, spreizen, zusammen, nach links, nach rechts. Also so, wie man es vom iPad gewöhnt ist, ne? Zack, und so geht die Lüftung im Model 3. Was ist das für, wie geil ist das? Krasse Geschichte. Also das ist eine Lüftung, da ist ein Quantensprung, wie so die Journalisten immer sagen. Hat natürlich mit Quanten nichts zu tun. Nein, das lassen wir jetzt weg. Und das wird im Model S entsprechend auch kommen. Bin ich mir sicher. Und ich sage, binnen 12 Monate ist es da. Das wäre ein Grund, für mich ein neues Tesla Model S zu kaufen. Meiner ist jetzt, ich komme jetzt auf die zweite Jahresinspektion. Und was ich aber so gesehen habe, kommt vielleicht eine Einbildschirmlösung. Meine Frau mag das nicht. Sie mag zwei Bildschirme. Und was der Boss sagt, passiert. Also da sehe ich uns relativ lange dann mit unserem Fahren, wenn tatsächlich diese zwei Bildschirmlösung irgendwann bei Model S wegfallen würde. Das halte ich für ein Luxusauto, für nicht mehr zeitgemäß. Allerdings, wenn es jetzt einen Mittelbildschirm und ein Head-Up-Display gibt, ja, vielleicht wäre das dann die entsprechende Lösung dazu. Tja, was kommt noch? Man hört so leichte Rumors, dass es zum Herbst ein Facelift geben wird. Das war wahrscheinlich der Grund, dass der Elon Musk sagte, es gibt kein neues Model S, weil die Verkaufszahlen sich ja etwas abgeflacht haben und man hörte so in Vorne, ich warte, bis ein neuer kommt und so. Und dann hat er gesagt, nee, es gibt kein neues und damit hat er ja auch nicht das Falsche gesagt, weil es wahrscheinlich nur ein Facelift geben wird. Und dieses Facelift wird aus meiner persönlichen Sicht etwas optisch etwas schwächer ausfallen als das vom ersten schwarzen Kunststoffgrill hin zum Mustachegrill, wie wir ihn jetzt haben. Es geht nämlich jetzt hin zu gar keinem Grill. Nämlich genauso wie das Model 3 werden wir vorne einen geschlossenen Spoiler sehen. Allerdings dann im Prinzip so Haifischkiemen vorne. Nee, Kiemen sind ja immer hinten. Sondern Lufteinlässe vorne hochkant, die dann am Reifen, am Vorderreifen vorbei, am Vorderrad vorbei einen gewissen Luftvorhang erzeugen. Und das ist ja die Stelle, wo das Tesla Model 3 mit seinem CW-Wert, obwohl der Wagen kürzer ist, obwohl der Wagen in Summe kleiner ist und damit automatisch einen schlechteren CW-Wert bekommt, wo wir an dieser Stelle im Prinzip die Verbesserung beim Model 3 sehen. Und das wird man auf das Model S übertragen, dass wir hier einen besseren CW-Wert beim Model S bekommen und da vielleicht sogar auf die 0,22 dann kommen werden. Wird man dann sehen, wie es funktioniert. Man wird vielleicht auch die Frontklappe auf dem Frunk, dem Fronttrunk, wird man vielleicht von der jetzigen Riesenklappe auch auf eine kleinere ändern. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie die ganze Geschichte funktionieren wird. Man wird sich an der Rohkarosserie wird man nichts ändern, gar nichts. An den Türen wird man nichts ändern, an der Heckklappe wird man nichts ändern. Das sind riesige Presswerkzeuge, die ewiges Geld kosten und das wird man sich ersparen, sondern man wird wie in den USA, es halt 50 Jahren üblich, immer Front und Heck ändern, das sind Anbauteile, da ist schnell was gemacht, einen neuen Scheinwerfer ist nicht so schlimm, neues Hecklicht ist auch kein Geld, eine neue Schürze hinten, eine neue Schürze vorne, das wird es sein, damit kann man aber viel erzielen und vielleicht wird man sogar die Frunk-Klappe vorne so umstellen, dass man jetzt nicht mehr vorne den Mustache-Grill hat, sondern der Stoßfänger vorne zu ist und oben die Klappe entsprechend sich einpasst. Dann sind nämlich auch die ganzen Einstellarbeiten weg, die ja auch an meinem Wagen gemacht werden mussten, weil vorne die Klappe ein bisschen schief saß. So, aber nochmal einstellen war alles gut. Da sieht man, was da im Prinzip an den Bändern ja für Toleranzen damals geherrscht haben. Im Model 3 ist es weg. So, wird es einen neuen Akku geben fürs Model S mit den 2170er Zellen? Das ist ja immer die große Frage. Gibt es einen neuen Akku? Gibt es keinen? Ich glaube es nicht. Dazu ist die Kapazität der Gigafactory nicht groß genug. So, und Panasonic hat bekannt gegeben, nein, sie zahlen bei der Erweiterung nicht mit. Und dann hat Tesla gesagt, gut, dann erweitern wir halt nicht. Das Geld haben sie dann verwendet, beziehungsweise war ein Aktientausch und haben sich die Firma Maxwell, ein Batteriehersteller mit einer höherwertigen Batteriechemie als das, was Panasonic liefert und vor allem Supercapacitors, also Supercaps, haben sie sich einverleibt. Und bis so eine Firma wirklich drin ist, bis deren Prozess von dieser mittleren Größe auf riesig umgestellt ist, das geht nicht in einem halben Jahr. Tesla ist schnell, so schnell sind sie nicht. Das heißt, jetzt wird es keinen neuen Akku geben, weil Panasonic ja seine Anlagen laufen hat und diese 18650er Zellen, 18 mm Durchmesser, 65 mm hoch, ja, losbringen muss. Wenn Tesla die nicht abnimmt, dann nimmt sie keiner auf der Welt. Also da ist ein gewisser Druck da und das wird der Grund von Panasonic gewesen sein, dass sie gesagt haben, wir müssen die alte Investition sichern und nicht die neue. Hier. So, allerdings hat Panasonic bekannt gegeben, dass sie mittelfristig, also wahrscheinlich noch, ja, dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr dann mehr 2170er Zellen in ihren bestehenden Werken in Japan auch herstellen werden oder überhaupt in Asien herstellen werden. So, also da sieht man dann, könnte sein, dass dann in 2020 die 18650er Zelle so langsam ja outgefaced wird, dass es dann an der Stelle irgendwann mal zu Ende geht. Aber dann wird auch Maxwell mit der neuen Chemie da sein und Tesla wird Panasonic nicht brauchen. Also da ist ein bisschen, da raucht es schon ein bisschen mit Pulverdampf, ne? Da ist ein bisschen Ärger vorprogrammiert. Im Tesla Model S hat man den 75 Kilowattstunden Akku ja aufgegeben. Früher war es ein 60er, immer ein 75er. Dann hat man ihn aufgegeben und jetzt gibt es nur noch den großen. Und der war ja mit der Kühlung anders aufgestellt als die vorher. Man hat nämlich dann auf einmal statt 7000 so viel Zellen, ich habe die Zahl schon wieder vergessen, hat man jetzt 8256 Zellen in den großen Akku reingequetscht bei verbesserter Kühlung, sodass man da dann von den 90 Kilowattstunden auf jetzt 102 Kilowattstunden gekommen ist. Und dieser neue Akku ist nun das, was beim Tesla Model S als Kern gesetzt ist. Alles andere ist weg. Es gibt nur noch diesen Long-Range-Akku. Wem der Wagen wurde im Preis massiv verbilligt, hat viel Ärger gegeben, ist aber komplett das Richtige gewesen. Und jeder, der noch billiger als das haben will, bitte Model 3 kaufen. Und die kommen mit der Reichweite ja an diesen großen Akku schon ran, weil, wie gesagt, der Luftwiderstand und die Fahrzeugmasse kleiner ist, ne? Da kommt man dann an dasselbe ran. Allerdings wird der Abstand jetzt mit dem neuen Motor wieder besser werden und mit dem Facelift, mit der neuen Front wird er nochmal besser werden. Tja, ich glaube also nicht, dass die Umstellung auf die neuen Akkus so schnell kommen wird. Die wird kommen nach dem Erscheinen des Tesla Model Y und nach dem Roadster 2, die 2020, 2021 kommen werden. Und warum? Nun, weil Tesla nicht beliebig viel Entwicklungskapazität hat. Und da einen neuen Akku zu konstruieren und in das Fahrzeug, in die Produktion einzupassen und hier die zusätzlichen 5 mm unterzubringen, ohne dann die Achsgeometrie zu verändern und die Fahrzeughöhenstände. Und das ist ein Riesending. Das ist nicht einfach nur so ein Ding da unten rein. Nee, das ist also ein Haufen Zusatzarbeit, die da passiert. Und sie wollen dann, vermute ich mal, auch von den 102 Kilowattstunden an dieser Stelle dann, ich sag mal, auf 120, 125 hochkommen. Und dazu braucht es nun ein gewisses Redesign, weil die Chemie innerhalb der Zellen ja nicht sonderlich sich geändert hat, von den 18650 auf die 2170, das ist die Chemie, die Panasonic gebracht hat. Das kann man also eindeutig hin und her rechnen mit den 4100 so viel Zellen vom Model 3 zu den anderen vom Model S. Wenn man dann die Volumina ausrechnet und so weiter, die Chemie hat sich da nichts getan, ne? Erst die Maxwell-Zellen, die werden dann mehr bringen und das wird dann den Sprung zu den 120, 125, vielleicht sogar 130 Kilowattstunden Akku im Model S dann bringen. So, das wird es an dieser Stelle mit den absehbaren Änderungen beim Model S sein. Ich hoffe immer noch, dass wir hier vielleicht eine Anhängerkupplung sehen. Allerdings die Anhängerkupplung wird, ja, ist das Alleinstellungsmerkmal für das Model X, wird jetzt durch das Model Y dann nach unten ergänzt. Das Model 3 hat sie jetzt bekommen. Donnerwetter. Vielleicht bekommt dann als letztes auch das Model S diese Anhängerkupplung, wobei man sagen muss, eine Nachrüstung beim Model 3 gibt es ja nicht. Und da sieht man so, wie das Stück für Stück weiterentwickelt wird. Und auf einmal mitten im Monat heißt es, jetzt geht es mit Anhängerkupplung. Hat man nicht gewartet bis zu den Werksferien und so weiter, sondern nein, jetzt kommt es mit Anhängerkupplung. So sieht man, wie Stück für Stück die Fahrzeuge permanent verbessert werden und wir Stück für Stück daran teilhaben dürfen. Allerdings, man darf da nicht neidisch auf andere sein. Man muss sagen, ich habe meinen Wagen ein paar Monate vorher gehabt. Jo, ganz toll. Und deswegen hatte ich noch nicht die Gelegenheit, die Anhängerkupplung zu kaufen. Der andere sagt, ich habe lange genug gewartet, jetzt habe ich ihn eingeholt und bin nicht mehr. So, also hier muss man ein bisschen auf seinen eigenen Neid schauen, dass man Tesla da an der Stelle nicht böse ist, dass das halt nicht früher gekommen ist. Ne? So, das Gleiche mit den Preissenkungen. Haben alle gesagt, mein Wagen ist jetzt weniger wert. Ganz anders ist die Geschichte. Sie werden beim Ersetzen Ihres Fahrzeuges durch ein neues viel Geld sparen. Trotz Verlust im Wiederverkauf. Wiederverkaufsverluste sind immer geringer als die Verluste bei Neuwagen. Also besser, Sie senken den Neuwagenpreis, als am Ende ein bisschen mehr für den Gebrauchtwagen zu bekommen. Also auch da, Preissenkung war gut für die Menschen. Wurde überall drüber geschimpft, keiner hat es verstanden. Gibt es auch ein extra Video von mir dazu. So, das soll es endgültig gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.